Heute geht's im Glücksheldin-Podcast darum, wie du alles unter einen Hut bekommst. Herzlich willkommen im Glücksheldin-Podcast. Wir sind Kathi und Olivia, beide von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungs- und Resilienztrainerinnen. Und wir sind hier, um dir zu helfen, endlich die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Ich freue mich riesig, dass heute meine Freundin Caroline Habekost hier im Podcast zu Gast ist. Caroline ist der Geheimtipp, wenn es darum geht, wie organisiere ich mich im Familienalltag? Wie habe ich abends das Gefühl, endlich was geschafft zu haben? Wie manage ich mich? Wie kriege ich alles unter einen Hut? Und sie verrät uns heute bereits zum zweiten Mal all ihre Tipps zu den Themen, wie strukturiere ich mich in meinem Alltag und bleibe dabei flexibel? Wie kann ich mir Zeit für mich einplanen und nehmen? Wie kann ich mit der verfügbaren Zeit sinnvoll umgehen? Wie kann ich Aufgaben reduzieren? Was braucht es, um meine To-Dos in den Griff zu bekommen? Wie kann ich meine Aufgaben effizient abarbeiten? Und sie gibt uns auch noch einige Top-Tipps, wie du direkt in die Umsetzung kommst. Und wenn du gerade oftmals noch ausflippst vor deinen Kindern, einfach nicht die Mama bist, die du sein möchtest, es geht so vielen so, erstmal alles gut, es ist ganz normal. Wir können es aber lernen, unsere Belastung, mit unserer Belastung umzugehen. Und wir, Kathi und ich, haben gerade noch unser Webinar Gelassene Mama, glückliche Familie, kostenlos am Start. Du kannst es dir holen, wenn du auf glücksheldin.de unter gratis gehst. Und da bekommst du noch bis 10. September kostenlos das Webinar eben mit den 3 Schritten, die du jetzt konkret sofort losgehen kannst in kleinen Portionchen. Genau, das kannst du dir holen. Und als kleiner Top-Tipp, in dem Webinar versteckt sich auch noch ein 50-Euro-Gutschein für unseren Stressbewältigungskurs, den du dir anteilig zurückerstatten lassen kannst von deiner Krankenkasse. Puh, so. Also, hol dir das Webinar auf jeden Fall noch und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Caroline Habekost.
Caroline, ich freue mich riesig, dass du wieder bei uns im Podcast bist. Ich weiß gerade nicht, in welcher Folge du da warst, aber ich verlinke die auf jeden Fall noch in den Shownotes. Schön, dass du da bist.
Moin, cool, dass ich nochmal da sein darf.
Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Wir sind beide weitergekommen und haben viele neue Sachen gemacht und ich bin total gespannt, was du uns heute erzählst. Du warst ja auch neulich bei uns in einem unserer Live-Treffen im Glückshelden-Programm und ich fand das so cool, darum freue ich mich noch mehr auf diese Episode.
Ja, das war mega cool und auch eure Teilnehmerinnen waren mega on track. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
Ja, und so ein paar Sätze von dir werden immer wieder wiederholt.
Sehr gut, sehr gut.
Zum Beispiel die Kotzbox, aber vielleicht kommen wir da ja nochmal hin gleich.
Ja, können wir machen.
Ich habe mir gerade nochmal unsere Umfragen angeschaut. Wir haben ja einige Umfragen bei Glücksheldin gemacht mit unseren Teilnehmerinnen und Newsletter-Abonnentinnen. Da haben wir gefragt, was ist denn deine größte Herausforderung als Mutter? Ich lese mal vor. Job und Familieneinklang bringen. Das Gefühl, alles alleine stemmen zu müssen und im Kopf zu haben. Bei den vielen Terminen, Aufgaben in Schule, Arbeit, alles im Blick zu haben. Beruf, Kind, Alltag unter einen Hut bringen. Und dieses unter einen Hut bringen kommt, glaube ich, es haben 120 geantwortet, kommt, glaube ich, 100 Mal vor von 120
ja.
Mal. Genau, die extreme Arbeitsbelastung des Papas abzupuffern, Grenzen für mich zu setzen und mich nicht zu vernachlässigen und so weiter. Also es ist wirklich, geht alles in eine Richtung oder vieles in eine Richtung. Und dieses Gefühl zu haben, ständig im Hamsterrad zu laufen. Das gipfelt ja oft am Abend, da liegt man dann mit schlechtem Gewissen im Bett. Und viele beschreiben uns das so, ich habe das Gefühl, nichts geschafft zu haben, aber die ganze Zeit gerannt zu sein. Ich habe nicht fokussiert mit meinen Kindern Zeit verbracht, fühle mich schlecht. Wie kann ich das ändern? Wie kann ich das alles unter einen Hut bringen? Kannst du uns da helfen?
Auf jeden Fall, das ist ja mein Thema als Vereinbarkeitsmentorin und genau das, worum ich mich bei Finde dein Mama Konzept kümmere. Also das gibt jetzt sozusagen unterschiedliche Stellschrauben, so nenne ich das immer. Und bei der einen muss die eine Stellschraube mehr gedreht werden als bei der anderen sozusagen. Deswegen, es gibt nicht das eine Rezept, was für alle stimmt, aber es gibt immer wieder so Zutaten, die wir uns genau angucken können. Und die Basis letztendlich ist erstmal das Vereinbarkeitsmodell. Mit Vereinbarkeitsmodell meine ich, wie ist das aufgeteilt, dein Alltag? Also wie viel Erwerbsarbeit gibt es? Sind es feste Arbeitszeiten? Wie viele Kinder gibt es? Sind die in Schule, Kita? Wie sind da die Zeiten? Und wenn du eben in Partnerschaft und Elternschaft lebst, dann spielt sozusagen der Gegenpart auch noch eine Rolle. Und da ist sozusagen der meiste Fehler, in Anführungsstrichen, dass es schon in der Theorie nicht passt. Also dass es so ist, dass wenn du erwerbsarbeitest, die Kinder zum Beispiel in der Kita sind und wenn du die Kinder von der Kita abholst, deine Erwerbsarbeit irgendwie eine halbe Stunde vorher ändert oder so. Also das heißt, es wird sehr eng getaktet. Manche bauen dann schon einen Puffer ein, halten den aber nicht ein, weil sie Überstunden machen oder weil sie dann in der Stunde zwischen Erwerbsarbeit und Kita noch den Lebensmitteleinkauf machen. Das heißt, wir sind so im Dauerhassel, weil es von vornherein zu eng getaktet sind. Und dann kommen wir schon gleich auch zu so einer Komponente von innerer Haltung und Mindset, weil viele dann nämlich sagen, ja, aber wenn ich jetzt noch weniger erwerbsarbeite, das bringt ja irgendwie gar nichts. Ja. Und da sind wir dann oft sehr einseitig in unserer Denkweise, so nach Motto, das geht nicht, Einbahnstraße zu Ende, dann muss ich jetzt irgendwie so, wie es ist, das hinnehmen und da durchhasseln. Also meine erste Einladung ist, erstmal dieses, wie es gerade bei euch ist, also quasi wie so einen Stundenplan mal aufzuschreiben, wann ist wer wo und was ist verpflichtend und wo haben wir Flexibilität drin und einmal zu gucken, ob es überhaupt in der Theorie passt. Meistens passt es da schon nicht.
Ja.
Dann ist die zweite Einladung. Guck mal, wie viel Zeit hast du in diesem theoretischen Stundenplan für private To-Dos? Das wird ganz häufig vergessen. Was meine ich mit private To-Dos? Also sowas wie Überweisung tätigen oder das Webmenü in der Schule bestellen oder mal ein Formular ausfüllen, weil du eine Kreditkarte beantragt hast oder was auch immer, vielleicht auch Urlaubsplanung und Ähnliches. Wir haben unglaublich viele private To-Dos und die werden irgendwie in Elternschaft immer so zur Seite gekehrt. Und da ist auch wieder so dieses, überleg mal, wie es war vor den Kindern. Da hattest du neben einer 40-Stunden-Stelle auch noch private To-Dos zu tun. Den meisten war nicht langweilig, als sie noch keine Kinder hatten.
Nee, ich hatte auch schon Stress. Ja.
Genau. Und auch das nicht nur aufgrund von Hobbys, weil du irgendwie dreimal die Woche zum Sport gegangen bist oder so, sondern weil du eben sozial dich verabredet hast oder eben auch wegen privater To-Dos. Und letztendlich ist unser Leben alleine schon auch ein gewisser Organisationsaufwand. Ja. Also auch so Hauspflege oder Gartenpflege, Autopflege, all sowas kommt dazu. Das heißt, das wird meistens nicht spezifisch eingeplant und da wird auch kein Puffer für freigehalten. Und das führt dazu, dass du diese Aufgaben automatisch mit Kind machen musst oder irgendwie am Abend, wenn das Kind schläft. Aber bei den wenigsten schläft ja das Kind ab 19 Uhr alleine durch, ja, sondern wir machen 1 bis 3 Stunden Einschlafbegleitung und dann wird das Kind noch alle halbe Stunde wach.
So. Total, kann ich mich noch erinnern.
Genau, das heißt, das sind schon mal so Elemente, die wir uns auf jeden Fall als allererstes angucken dürfen. Und ich habe auch schon erwähnt, diese innere Haltungsebene, die Mindset-Ebene, weil da kommt dann nämlich nochmal zu, dass ganz viele gar nicht das Leben führen, auf das sie Lust haben, sondern dass sie das Leben führen, auf das sie geprägt wurden und wo sie denken, dass da gewisse Erwartungen da sind. Und das hat ganz viel mit Rollenbildern zu tun und ganz viel auch damit zu tun, dass auch gerade die Frauen noch gar nicht so lange so viele Rechte haben. Ne? Also meine Oma hatte noch kein eigenes Konto. Die musste ihren Mann fragen, also mein Opa fragen, ob sie arbeiten darf, also erwerbsarbeiten darf. Mhm. Und wir sind halt immer noch nicht wirklich gleichberechtigt. Und dass diese ganze Prägung spielt dann auch noch rein. Und da haben wir dann diese ganzen Glaubenssätze, die du bestimmt auch kennst und die Community von eine gute Mutter verbringt viel Zeit mit dem Kind. Die ersten 3 Jahre ist die Mutter irgendwie der wichtigere Elternteil. Und all diese Dinge. Und das versuchen wir dann auch noch alles richtig und gut zu machen. Und wenn wir uns dann noch irgendwelche schönen Instagram-Kanals angucken, die dann alles noch irgendwie do-it-yourself machen und vegan und öko und
weiß ich nicht, was alles. Ja, die Pausenbrotbox. Das ist meine Lieblings-Insta-Videos, wie man die Pausenbrotbox bestückt.
Ja. dann führt es dazu, dass wir ganz viele Erwartungen an uns haben und immer das Gefühl haben von, ich mache es nicht so gut wie die anderen. Und das führt genau zu diesem Gefühl von, ich kriege nicht alles unter einen Hut. Und die kurze Antwort ist, warum kriegst du nicht alles unter den Hut? Weil du zu viel versuchst, darunter zu stopfen. Also ja. Es geht eher darum, gar nicht so viel da rein zu tun und das, was du reintust, auch in gut und ordentlich ins Regal zu sortieren.
Und auch sichtbar zu machen. Den Punkt fand ich total gut von dir. Weil wir machen so viele Dinge, die gar nicht auf der To-Do-Liste ja stehen
ja.
Und die so auch im Hut Platz haben sollen, aber gar nicht irgendwie nicht vorkommen, ja? Wie zum Beispiel.
Ja, das sind diese alltäglichen Dinge, ne? Geschirrspüler ein- und ausräumen oder die Brotbox machen. Das sind Sachen, die wir uns nicht aufschreiben, weil sie auch ein gewisser Teil der Routine sind. Und es ist auch per se nicht so, dass du alles immer aufschreiben musst und von der To-Do-Liste abhaken musst. Ich bin ja eh kein Fan von der To-Do-Liste in dem Sinne. Mhm. Sondern es geht quasi darum, grundsätzlich einmal sichtbar zu machen, welche Tätigkeiten du tust und wenn du in Elternschaft bist, eben auch der andere Elternteil tut, um dann auch selber zu sehen, was du wirklich alles machst, weil dieses, ich habe den ganzen Tag gemacht, aber nichts geschafft, das ist halt de facto nicht wahr, sondern du hast die ganze Zeit Dinge betätigt, die sozusagen kein Dauerergebnis bringen, ja, also Wäsche ist da mein Lieblingsbeispiel, du bist ja nie fertig mit Wäsche.
Wahnsinn. Erzähl mir nicht. Ich war gestern da gesessen und hatte noch abends so gefaltet. Das mache ich total gerne, muss ich dazu sagen. Und mein Mann kann nicht falten und Fernsehen gleichzeitig. Also total okay. Will er auch nicht. Ist auch okay. Und dann habe ich aber schon wieder gesehen, wie die nächsten Wäschekörbe also voll sind. Proppevoll. Das ist echt irre.
Also es gibt vielleicht bei manchen, die so einen Wäschetag machen oder so, die haben vielleicht so einen Status von jetzt bin ich fertig, aber letztendlich ist ja die Kleidung, die du anhast, davon ist ja wahrscheinlich auch was, was dann gleich am Abend wieder in die dreckige Wäsche geht.
Genau, und sofort.
Deswegen
wieder.
Ist wichtig zu verstehen, es gibt viele Dinge, mit denen werden wir nie fertig sein und deswegen sollten wir sie auch nicht so behandeln, als wären sie ein To-Do, was ich dann irgendwann einmal erledigt hätte, sondern es sind halt alltägliche Dinge und du darfst halt gucken, klar, darfst du gucken, wie kann ich das gut managen, dass du nicht erstmal eine halbe Stunde durchs Haus rennen musst, um alles an Dreckwäsche zusammenzukriegen. Es macht schon Sinn, sich so mit Grundorga-Dingen mal zu beschäftigen und zu sagen, okay, hier oben im Haus gibt es einen Wäschekorb für Dreckwäsche und unten im Haus gibt es einen. Ne? Also solche Dinge helfen schon. Sie sind aber nicht die Lösung für dein Wäscheproblem, sondern vor allem deine innere Haltung ist die Lösung. Einfach zu gucken, so okay, es wird halt nie fertig werden, also nehme ich mir heute vor, eine Waschmaschine zu waschen und wenn die fertig ist, bin ich für heute fertig. Mhm. Und dann damit auch zufrieden zu sein und das ist was, was viele von uns noch nicht gelernt haben und das ist was, wo auch eine Stellschraube ist, damit du mehr Zufriedenheit in deinen Alltag bekommst.
Ja, Wahnsinn. Mir gehen jetzt viele Dinge durch den Kopf und ich will das mal ein bisschen strukturieren. Also ich glaube, das eine ist ja auch, du hast es ja auch gesagt, wie kann ich mich, wenn ich in einer Partnerschaft lebe, wie kann ich da, wie soll ich es nennen, wie kann ich das vereinen, wie kann ich gefühlte Fairness, hast du es, glaube ich, mal genannt. Also wie kann ich eine faire Elternschaft, finde ich eigentlich total schön. Wie kann ich das leben? Und danach würde ich gerne wissen, nur für die Hörerinnen schon mal zum Strukturieren, wie wir das uns auch nochmal, weil du hast ja gesagt, To-Do-Listen magst du nicht, bin ich total gespannt und weiß es natürlich auch schon so ein bisschen, wie du das machst. Also erstmal der Punkt, aber vielleicht eine Story von mir. Wir haben das so gemacht zu Anfang, dass wir gesagt haben, mein Mann arbeitet weiter Vollzeit. Der hat zu dem Zeitpunkt mehr verdient als ich. Und dann war klar irgendwie in unseren Köpfen, er übernimmt es. Und ich wollte auch beim Kind sein. Ich hatte das auch immer wieder so entschieden. Nur sind wir da in so ein Fahrwasser geraten, in dem ich in Elternzeit war und für alles Verantwortung übernommen habe, was das Kind anging und den Haushalt. Und aus diesem Fahrwasser sind wir lange Zeit nicht mehr rausgekommen. Was schlägst du da vor?
Erstmal möchte ich dazu sagen, totaler Standardfall, war bei uns genauso, ist bei 90% der Frauen, mit denen ich arbeite, genauso. Und das ist auch nicht per se falsch. Also man kann schon proaktiv fürs nächste Kind das auch so ein bisschen anders organisieren. Wichtig ist nur, dass man sich bewusst macht, der Elternteil, der zum Beispiel ein Jahr oder länger in Elternzeit geht und der andere, der in Anführungsstrichen nur einfach weiterarbeitet an der Erwerbsarbeit, der wird niemals fühlen können, was du fühlst. Das ist so, wie wir vor dem ersten Kind nicht wussten, wie anstrengend es ist oder wie es ist, wenn du monatelang nicht durchschläfst oder dein Kind die ganze Nacht an deiner Brust nuckelt oder so. Ja, das sind ja so Sachen, da kannst du nur drüber nachdenken, aber du weißt nicht, wie du dich wirklich fühlst. Und jeder empfindet das ja auch so ein bisschen anders. Die einen sagen, oh ja, ist voll schön und kuschelig und stört mich nicht. Und die anderen sagen, macht mich wahnsinnig. Ich kann dann selber nicht schlafen. So, ja. Ne? Und so geht es dann in diesem Fall eben dem Mann, in diesem Beispiel. Und dafür dürfen wir Verständnis haben. Was nämlich viel passiert ist, dass die Frauen dann in so eine Vorwurfshaltung gehen. Nie hilfst du mir und nie siehst du das und immer muss ich alles machen. Das liegt auch daran, dass er es nie erlebt hat und gar nicht weiß, was es alles bedeutet. Und es oft schwierig ist, es auch rein über Worte zu transportieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir das eben so geprägt sind. Der Mann holt das Geld ran, die Frau kümmert sich um die Kinder. Das ist auch eine gewisse Prägung. Das sehen wir in den Kinderbüchern heute noch, dass das primär so vertreten ist. Das heißt, wir kämpfen eigentlich nicht gegen unseren Partner, sondern gegen Rollenbilder aus der Vergangenheit. Ja, also wichtig ist vor allem auch, sich als Elternteam zu sehen und nicht so nach dem Motto, ich mache ja so viel und er so wenig. Ich weiß, manchmal schwierig.
Ja.
Und es ist aber ein total guter Weg Richtung Lösung, so, ne?
Total, kann ich so unterschreiben, ja.
Ja, und wenn du aber schon mal in diesem Fahrwasser bist, um da rauszukommen, gibt es jetzt unterschiedliche Lösungswege. Das eine ist eben wirklich alles sichtbar zu machen und da schlage ich ja immer meine Klebezettelmethode vor, dass du alles, was du an To-Dos hast und täglich tust, aufschreibst und auch gerne, was du an Verantwortungen hast, aufschreibst und zwar eine Sache auf einen Klebezettel. Ich sage immer, besorge dir 300 Klebezettel oder mehr und besorge dafür, dass du eine große Wand hast, wo du das hinmachen kannst und dann machst du wirklich, also kannst auf schreiben, Wäsche machen, Geschirrspüler, Essen kochen, sowas, ne?
Bankbuchungen, also auch die kleinen Sachen würde ich vorschlagen.
Ja, alles. Ja. Und auch gerne so Verantwortungsbereiche. Oft ist es so, dass zum Beispiel die Frau verantwortlich ist für alles, was in Kommunikation mit Kita und Schule steht, also Elternabende und so. Und was schon häufig passiert ist, dass sie To-Dos delegiert, also zum Beispiel zu dem Partner sagt, bitte geh du zu dem Elternabend, aber sie hat den Zettel unterschrieben, wer kommt, sie hat geguckt, in welchem Terminkalender passt es, sie hat ihn angefragt.
Sie ist in der WhatsApp-Gruppe, wo nochmal gesagt wird, blablabla.
Genau. Das heißt, sie hat die Verantwortung, auch wenn er ein To-Do übernimmt. Das ist auch nochmal wichtig zu unterscheiden, weil das sagen dann nämlich oft die Männer, die sagen so, ich mach doch Dinge.
Ich war doch beim Zahnarzt,
Genau, aber du hast nicht die Verantwortung übernommen. Es ist nicht so, dass ich mit diesem Thema nichts zu tun habe. Und das einfach mal sichtbar zu machen. Und der Mann darf das bitte auch machen, weil der macht nämlich auch Dinge, die wir nicht sehen. Ja, das ist dann auch oft so, dass da kommt dann oft so ganz klassisch raus, ich bringe mal den Müll raus, ich mache die Steuererklärung, ich kümmere mich um den TÜV, ich kümmere mich um unsere Finanzen. Ne, das sind dann auch Sachen, die wir schnell nicht sehen, die ja auch einen Wert haben. So. Und darüber kann man super gut in Kommunikation gehen und kann gucken, wie viel ist es denn? Sind es alles Dinge, die uns wichtig sind? Oft werden auch Dinge getan, die gar nicht so relevant sind, also weil wir denken, wir müssten sie tun, ja. Und dann kann man vielleicht in Haushalts-To-Dos abspecken und so. Also, aber das ist sozusagen eine gute Basis, um aus diesem Fahrwasser rauszukommen und Dinge sichtbar zu machen. Zu fairer Elternschaft gehört aber nicht eine rein organisatorische Komponente, sondern wir dürfen uns mit uns selber beschäftigen und welche Gedanken und Ideen wir haben von Partnerschaft und Elternschaft. Auch das wird oft immer wieder vermixt. Partnerschaft ist sozusagen die Liebesbeziehung, die schon vor den Kindern im Idealfall da war. Wir gehen mal von einer Liebesbeziehung aus.
Idealtypischen, ne?
Genau. und Elternschaft ist sozusagen die Rolle als Eltern. Und die darf man ein Stück weit getrennt betrachten. Natürlich beeinflussen die sich massiv gegenseitig. Und wenn Eltern sich trennen, dann ist die Liebesbeziehung zu Ende, aber die Elternschaft ja nicht zu Ende. Ne? Also es kann auch getrennt existieren. Nur wenn du mit dem Partner, den du mal geliebt hast oder hoffentlich noch liebst, zusammen bist und Kinder hast, darfst du auch diese Ebenen getrennt betrachten und die Partnerschaft auch vor die Elternschaft stellen. Und auch das tun die wenigsten.
Ja, Wahnsinn, ja, total.
Warum müssen wir das vor die Elternschaft stellen? Weil wir sozusagen ja ein Elternteam sind, was aus der Liebesbeziehung herausgetreten ist, sozusagen. Aha. Und dadurch, dass wir unsere Partnerschaft stärken, wir uns gegenseitig unterstützen und erst dann können wir überhaupt als ein kraftvolles Team für die Kinder auftreten. Und in dem Moment, wo wir halt so das Gefühl haben von, ich bin in Verbindung mit dem anderen und ich nehme den auch so an, wie er ist und ich will diesen Mann auch noch oder die Frau, je nachdem, welcher Perspektive du bist, dann haben wir eine Basis, um wirklich gemeinsam dieses Projekt Familie zu bewältigen. Und wenn wir auf partnerschaftlicher Ebene permanent im Konflikt sind, ist eine faire Elternschaft schon noch möglich, aber deutlich mehr erschwert, weil wir permanent unbewusst auch diese partnerschaftliche Ebene mit reinnehmen. Und dann sind wir in Vorwürfen und dann kannst du eigentlich schon, dann ist eigentlich schon verloren.
Ja, total. Ja.
Das ist dann wie zwei Kindergartenkinder, die
du kannst
sich
ja auch nicht gerade, ich bringe mal das Beispiel, wir haben uns ganz viel über die Küche gestritten, früher mein Mann und ich. Ich bin runtergekommen, habe oft abends gearbeitet, noch weil tagsüber Corona und was weiß ich war oder keine Betreuung. Und die Küche war nicht aufgeräumt, aus meiner Sicht. Ja, also stand noch was rum, Krümel lagen rum. Mein Mann hat aber gesagt, ist doch aufgeräumt. Wir haben uns immer gezofft. Und jetzt kann man mal raten, ob wir danach uns noch heiß geliebt haben, irgendwie auf der Couch danach. Nein, natürlich nicht. Also es vermischt sich, verstehe total, was du meinst. So ein bisschen ist es ja auch so ein Arbeitsverhältnis, so ein Teamwork, ja?
Ja.
Und dann soll man den auch noch, also es ist total klar, was du sagst. Ich kann das auch unterschreiben, ja.
Ja, und ich finde, es ist auch eine Herausforderung, auch tatsächlich, je kleiner die Kinder sind. Also wir haben in der Wochenbettphase, habe ich nie die Partnerschaft priorisiert, auch beim dritten Kind nicht, so. So, ja. Ich finde auch, da habe ich auch erstmal mit mir und meinem Körper zu tun und mit dem Stillen und Anlegen. Das waren auch alles so Themen, die waren für mich keine Selbstläufer. Und dann, ich finde es auch in Ordnung, wenn die Partnerschaft dann vorübergehend nicht im Mittelpunkt ist. Es ist nur so, dass viele über Jahre die Elternschaft vor die Beziehung stellen. Und das, glaube ich, ist sehr kritisch und wird auch schwierig, dann wirklich in dem Sinne eine schöne, aktive Partnerschaft zu leben. Oft ist es dann eher wie so eine Art Vertrag, das ist jetzt halt so. Und dann wird damit so gelebt. Und oft sind es dann aber auch die Beziehungen, die irgendwann kaputt gehen, weil einer fremd geht oder man hat sich auseinandergelebt oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, hat man sich gar nichts zu sagen oder so. Und ich finde da auch nochmal wichtig, viele sagen so, der Alltag, wir haben uns im Alltag verloren. Mhm. Und der Alltag, da gibt's keine schwarzen Löcher, wo jemand verloren geht. Ja, ich liebe da diese Formulierung, so dieses, wir haben uns verloren, wir haben uns aus den Augen verloren. Ja, dann guck doch heute Abend deinen Mann mal an, wenn der irgendwie zusammen esst oder er nach Hause kommt oder so.
Ja,
Der Alltag ist ja letztendlich eine Summe von Dingen, die wir immer wieder tun, also Routinen, Abläufe. Und wenn du deine Partnerschaft priorisierst, dann ist die Teil von diesen Routinen. Und das muss auch nicht immer mega groß zeitaufwendig sein, sondern es fängt schon an, mit irgendwie einen guten Morgenkuss zu geben oder jemanden zum Arm, wenn man ihn sieht, oder einfach mal ein Kompliment zu machen oder ähnliches. Also es können diese kleinen Dinge sein.
Ja.
Und natürlich dürfen wir auch in unseren Alltag Zeit einplanen, wo ich mich mit meinem Partner unterhalten kann. Und nicht nur das Elternmeeting, wo wir besprechen, wer wann wo das Kind hinfährt, sondern eben auch, wo wir einfach Raum haben, uns zu unterhalten. Und viele sitzen dann halt ab 20 Uhr zusammen auf dem Sofa, wenn die Kinder dann schlafen sollten. Der Fernseher läuft und beide sind am Handy. Das ist halt keine aktive Paarzeit.
Ja.
Wenn euch das Freude macht und ihr das machen wollt, tut das. Nur guckt, dass ihr auch Raum schafft in eurem Alltag, wo ihr euch einfach mal unterhalten könnt über das, was euch beschäftigt. Also das heißt, dieses, wir haben uns im Alltag verloren, ist eigentlich nur ein Zeichen von, ich habe die Zeit nicht im Blick und ich habe die Partnerschaft nicht priorisiert.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich kann das alles unterschreiben. Man muss irgendwie wieder rauskommen. Ich habe auch heute mit einer Kindergartenmutter gesprochen, aus dem Verantwortung übernommen ab Geburt. Das können wir ja ganz viel, also die Mütter sind ja prädestiniert und unsere Teilnehmerinnen sind alle mega verantwortungsbewusst. Das ist ja schon mal eine Riesenstärke, weil wir dürfen auch irgendwann wieder sagen, wo bin denn ich, wo sind wir? Und müssen das, glaube ich, auch sagen, wenn wir weiter Paar bleiben möchten. Also ich kann
genau, also ich glaube, das ist auch so eine Entscheidung, wenn du halt sagst, ja, ich möchte die Liebesbeziehung zu meinem Partner haben, dann gilt genau alles, was ich gerade gesagt habe, ne? Wenn du halt sagst, nee, eigentlich nicht, also hätten wir die Kinder nicht, wäre ich schon mit dem gar nicht mehr zusammen, dann heißt es auch nicht, ihr müsst euch gleich trennen, also wäre eine Option, heißt es aber auch nicht automatisch. Du kannst auch sagen, okay, das ist wie so ein Vertrag, den wir geschlossen haben, so eine Vereinbarung. Und dann ist aber auch klar, okay, wir brauchen jetzt schon auch eine zwischenmenschliche Beziehung zueinander, ähnlich wie im Arbeitskontext, also wie eine Kollegin oder ähnliches. Mhm. Wenn du dich mit deiner Kollegin nicht gut verstehst und die zwischenmenschlich blöd findest, ist es schwierig, gut zusammenzuarbeiten, aber auch nicht unmöglich. Also sich dann auch einfach einzugestehen, dass es so ist und dass du es so akzeptierst. Also ich plädiere ja in allem auch immer für bewusste Entscheidungen. Deswegen bin ich ja so ein Fan von, reflektier dich selber, überleg dir, was du möchtest. Und wenn du jetzt halt sagst, okay, ich bin gerade am Wochenbett und Partnerschaft hat gerade keine Rolle, okay, so dann akzeptier, wie es ist und finde einen Weg darum. Und wenn du sagst, Paarbeziehung soll dann aber wieder aufgelebt werden, wenn das Kind, keine Ahnung, 6 Monate alt ist, dann tu etwas aktiv. Es wird nicht von alleine kommen. Und erwarte nicht, dass dein Partner das von alleine tut. Wir haben alle irgendwie, sind wir so ein bisschen verseucht von Disney und Bridgerton und so. Dass wir immer so die Idee haben von, der andere muss uns alles von den Augen ablesen. Ja. Und so, also aus meiner Sicht ist das eine sehr starke Romantisierung. Und kann im Zufall vielleicht ab und zu mal passieren, aber ist nichts, was wir irgendwie erwarten können. Das heißt, da bin ich wirklich für klar kommunizieren, ja. Wünsche äußern und auch selber vorgehen. Also meine Erfahrung ist auch, wenn ich irgendwie meinen Partner zum Beispiel einen guten Morgenkuss gebe oder so, kommt der am nächsten Tag und macht es von sich aus, ohne dass ich sage, ich möchte jetzt, dass wir uns immer morgens begrüßen, sondern einfach dadurch, dass ich es mal gemacht habe, da kommt es irgendwie auch wieder zurück, ne?
Ja, oh, du hast mir keinen Kuss heute gegeben. Ich bin schon ein bisschen traurig.
Ja, also, genau.
Zu dieser Erwartungshaltung kann ich auch noch sagen, ich kenne das und ich glaube, dass das, wenn ich das habe, habe ich immer noch manchmal, dass ich zum Beispiel erwartet hätte, mein Mann schaut mich jetzt an, mir ist Blickkontakt sehr wichtig und sagt mir etwas mit vollem Bewusstsein und es passiert nicht. Da habe ich manchmal so ein bisschen so eine Erwartungshaltung. Und früher hatte ich die viel mehr. Da hatte ich auch so dieses, du fasst mich gar nicht mehr an, du umarmst mich nicht mehr. Das war dann auch teilweise so kurz nach dem Wochenbett. Und da habe ich mich, im Prinzip war da dahinter gestanden, dass ich mich gar nicht mehr gekannt, gemocht, geschätzt, gesehen habe und dann aber von dem anderen eine Kompensation erwartet habe. Und ich glaube, das spielt auch bei vielen Müttern eine Rolle, oder?
Ja, viele in Partnerschaft, auch unabhängig von Elternschaft, haben so das Gefühl, der andere soll mich auffüllen, ne? Also ich habe keinen Selbstwert und der andere gibt mir diesen Selbstwert. Und da gibt es immer so ein schönes Bild, das ist so, als wenn zwei Bettler sich treffen und gegenseitig in die Tasche greifen und dann ist da auch nichts drinne, ne? So, man fühlt sich irgendwie erst, wenn man zusammenkommt, so, ah, wir erkennen einander, oh, wie toll, aber dann hat der andere auch nichts drinne. Und ich glaube, dass die Basis von einer guten Partnerschaft und Elternschaft dann eben ist, auch gut mit sich selber in Reflexion zu sein. Und du musst dich nicht 100% lieben, bevor du jemand anderen lieben kannst. Da glaube ich nicht dran. Mhm. Aber es hilft schon mal zu wissen, wenn du weißt, so, okay, wo ist mein Selbstwert, was an mir mag ich und was nicht. Und dann damit auch einen Umgang findest. Und wenn wir all das für uns haben, dann ist sozusagen auf organisatorischer Ebene, worum es ja viel bei mir auch geht, bei Mama Konzept, ist es dann relativ einfach, weil dann ist die Basis von, wir sind ein Team, wir wollen das hier zusammen schaffen. Vielleicht habt ihr auch zusammen sogar euch die Kinder gewünscht, ja. Manchmal passiert es ja auch sozusagen aus Versehen, aber auch dann habt ihr euch ja bewusst entschieden, diese Kinder zusammen großzuziehen. Und dann ist die Haltung eine ganz andere. Und wenn du dann auch wirklich von dir aus kommunizierst und einfach sagst, boah, lass uns mal bitte reden, es ist mir gerade echt alles zu viel. Ja. Und wo wir das jetzt hier gerade aufnehmen, wir sind relativ kurz vor den Sommerferien und wir haben Abschlussfest bei unterschiedlichen Sportarten. Wir haben zwei Kinder, die auch quasi die Schule wechseln. Das heißt, da sind auch Abschlussfeste und was nicht alles. Es ist gerade mega viel. Und ich habe auch zu meinem Mann gerade letzte Woche gesagt, ich sage, es ist mir alles einfach zu viel gerade. Und wir haben ja unser agiles Partnerboard, worüber wir uns organisieren, wo dann alle To-Dos auch aufgelistet sind, wo einfach auch super viel steht. Und es geht dann gar nicht darum zu sagen, du machst wenig oder ich mach so viel, sondern ich habe ihm einfach mitgeteilt, wie es mir geht. Und dann haben wir einfach auch nochmal zusammen drauf geguckt und haben auch ein paar Termine tatsächlich abgesagt, haben nochmal meine Schwiegermutter akquiriert, dass sie die Kinder nochmal nimmt, haben unsere Babysitterin angerufen. Also dann gibt es so ganz viele pragmatische Lösungen, die auch für euch nicht neu sind, die jetzt hier zuhören. Also irgendwie ein Netzwerk sich aufbauen und Termine mal absagen und To-Dos reduzieren und sich aufteilen. Das ist das Logischste von der Welt. Und es funktioniert dann, wenn ihr eine gute Basis habt und ihr auch zusammen in eine Richtung schaut.
Ja, ich finde es total schön, dass du so auch diese liebevolle Ebene der Partnerschaft reinbringst und nicht wie viele andere Coaches aus deinem Bereich der Vereinbarkeit, sage ich mal, diese Mental Load-Falle nur sehen, sondern auch halt die Ebene der Kommunikation in der Partnerschaft und dieses Wertschätzende. Ich habe dazu auch noch einen Punkt, und zwar bei den Männern verändert sich ja auch viel, oder bei deiner Partnerin, bei deinem Partner verändert sich auch viel mit der Rolle der Verantwortlichen für die Kinder, also mit der Elternrolle. Und zwar ist es ja bei uns Müttern eher so diese Care-Rolle und dieses, immer noch, ist es ja oft so, diese Verantwortung da und dieser Komplex, ich schaffe das nicht. Und bei den Eltern ist es ja ganz oft so dieses Thema Mom-Guilt, und bei den Vätern ist es oft dieses Dad-Guilt, habe ich neulich gelesen, dieses Mist, ich habe jetzt so viel Verantwortung, ich schaffe das nicht. Also auch ich muss die Verantwortung für diese Finanzierung oftmals tragen, und das wird mir zu viel. Also das wollte ich auch nochmal einbringen, auch diese Wertschätzung für den anderen da aufzubauen.
Da gibt es auch so Studien, die mich total schockiert haben am Anfang, dass wenn der Mann ein Vater wird, macht er mehr Überstunden als vorher.
Ja, Wahnsinn.
Das ist total krass, und das ist genau damit begründet, so dieses Gefühl von, ich darf meinen Job nicht verlieren, ich muss mich noch höher arbeiten, wir müssen finanziell noch stabiler dastehen. Und viele wollen das ja auch, aber oft wollen sie es eben auch, weil sie das Gefühl haben, es wird erwartet, oder ein guter Mann tut sowas. Ja, ein guter Vater kann seine Familie allein finanzieren.
Total, ja.
So. Und dann kommen wir da rein. Das heißt, eine mögliche Stellschraube wäre eben auch oder ist auch, dass die Frau vom Gehalt her so hochkommt, dass sie dem Mann das Wasser reichen kann. Oder, was viele auch irgendwie immer nicht bedenken, einfach grundsätzlich mal den Lebensstandard überdenken. Ja, ich habe da so ein mega Aha-Erlebnis gehabt, schon vor ein paar Jahren in meinem Business. Da habe ich unabhängig voneinander zwei Frauen begleitet im 1:1-Mentoring. Und die eine, die hat einen Mann mit zwei Kindern, Kleinkinder, und sie hat gesagt, so, wir haben so zur Verfügung 1.500 € im Monat, und damit kommen wir ganz gut hin, ist ab und zu mal ein bisschen knapp, aber kommt hin. Und ich dachte so, puh, 1.500 € davon, Miete, Essen und Co., finde ich jetzt ziemlich wenig. Okay, wenn du das cool findest, ist gut. So, und dann hatte ich die andere Mutter, die war in Elternzeit, hat überlegt, was sie beruflich macht, hatte auch zwei Kleinkinder und hatte einen Mann im so Managerbereich und sagte, ja, er bringt 8.000 € netto nach Hause und davon leben wir. Und ist jetzt auch schon ein bisschen knapp, also sie müsste auf jeden Fall zu verdienen, sonst wird es ein bisschen wenig.
Ja, spannend, wenn du das so gegenüberstellst, ja.
Und ich dachte so, krass, wie so die Empfindung so ist, ne?
Ja,
und die hatten natürlich einen anderen Lebensstandard, ne? Die einen hatten eine schicke Wohnung in Hamburg gekauft, die anderen hatten ein altes Haus aus Renovierungsbedürfnis auf dem Land gekauft, die Familie mit mehr Geld, die war es auch gewohnt, irgendwie dreimal im Jahr in so einen fetten Urlaub zu fahren und so. Und da habe ich nur auch nochmal realisiert, wie unterschiedlich das Thema Geld betrachtet wird, und alle, die halt sagen, er verdient halt mehr, deswegen muss er mehr arbeiten, also Erwerbsarbeiten, und ich bleibe automatisch zu Hause, dürfen auch einmal wie so eine Art Kassenrechnung machen. Also was geht rein, was geht raus und was ist wirklich wichtig? Und ich persönlich finde zum Beispiel dreimal im Jahr fett in Urlaub fahren, finde ich weniger wichtig, als eine coole Alltagsstruktur zu haben, in dem beide auch sich beruflich mit verwirklichen können. Und das wäre jetzt zum Beispiel möglich in dem Fall, von dem ich eben gesprochen habe, wenn er jetzt zum Beispiel eine 4-Tage-Woche gegangen wäre und, keine Ahnung, 6.000 € nach Hause gebracht hätte, hätten die sich immer noch finanzieren können und hätten halt einen Urlaub weniger gemacht, ne?
Total.
Das ist halt dann wirklich eine Frage der Priorität, und ich glaube, das kennen auch alle mit dem Thema Geld, dass wenn wir eine Gehaltserhöhung kriegen, wir irgendwie denken so, oh cool, jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, 200 oder 1.000 € mehr im Monat. Und nach 3-4 Monaten fragen wir uns, wie sind wir ohne diese Gehaltserhöhung klargekommen? Also wir gewöhnen uns sehr schnell an Ausgaben und gewöhnen uns auch sehr schnell daran, einen gewissen Lebensstandard zu haben. Und das ist auch nicht per se schlecht, aber es darf halt sozusagen nochmal in der Priorität gesehen werden. Und es gibt ja auch so diesen Satz, zeig mir, wohin dein Geld geht, und ich sag dir, wo deine Prioritäten liegen. Und ich glaube, auch da ist ganz
spannend.
Viel dran.
Total. Also ich mag das ja auch, dass ich alles nochmal hinterfrage. Und ich merke das auch manchmal, dass manche Fragen ganz oft abgewiegelt werden. Haben wir schon über da. Also da wird nicht mehr hingeschaut, weil viele Glaubenssätze da sind. Also gerade dieses mit dem Geld ist ja ein ganz heikles Thema für viele. Weil wir müssen ja, wir sehen es ja, das Geld ist weg und wir müssen mehr verdienen. Also wird nicht hinterfragt. Gibt es andere Möglichkeiten? Kannst du woanders vielleicht auch leben, wo es günstiger ist? Ich meine, wir haben in Deutschland so viele Möglichkeiten. Und ich habe Eltern begleitet, die teilweise im Burnout waren, zu Corona-Zeiten habe ich auch noch Väter begleitet übrigens. Und habe gemerkt, da geht gar keiner dran mehr, weißt du? Darum finde ich das so cool, dass du sagst, hinterfragt euch auch da mal. Keine Tabus, vielleicht steckt ein Glaubenssatz dahinter und den kann man auch mal auflösen.
Auf jeden Fall. Und oft ist es auch das, wo die Männer nicht ran wollen, wo es auch super schnell dann ins Streitgespräch
Ja.
geht, ne? Deswegen ist es auch nicht unbedingt das Erste, was man machen sollte. Aber mal so 3 Monate alle Ein- und Ausgaben aufschreiben und sich das als Pärchen zusammen angucken, kann schon echt mega Aha-Erkenntnisse machen. Und was ja auch immer wieder total unter den Teppich gekehrt wird, ist die Rentenabsicherung. Meistens sogar auch für beide Elternteile, weil ja die gesetzliche Rente auch für jemanden, der Vollzeit erwerbsarbeitet, sein ganzes Leben lang, wahrscheinlich nicht mehr reichen wird. Und für die, die Teilzeit gehen oder ganz rausgehen, sowieso ja gar nicht. Und das ist auch immer ein guter Aufhänger, einfach mal zu sagen, lass uns hier mal die Finanzen sortieren, damit auch keine Zukunftsängste entstehen. Und du hast eben gesagt, gerade hier in Deutschland, und ich finde auch, das dürfen wir auch mal wertschätzen. Man kann viel
Ja.
an unserem System kritisieren. Ich bin auch nicht mit allem fein. Politisch finde ich vieles kritisch. Aber wir leben in einem Land, wo du eigentlich nicht tief fallen kannst. Das heißt, du kannst auch mutig sein und den Arbeitgeber wechseln. Du kannst eine nebenberufliche Selbstständigkeit aufbauen. Du kannst ins Network Marketing gehen. Also einfach zu sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie Erzieherin gelernt und da kann man nicht so viel verdienen. Das ist wirklich eine Tür schließen. Das ist nicht die Wahrheit, sondern du kannst dich entwickeln am Arbeitsplatz. Du kannst andere Arbeitsplätze angehen. Und wenn du deinen Job liebst und sagst so, nee, ich liebe das genau hier und dann kriege ich nur X Euro, kannst du immer noch nebenberuflich was aufbauen. Du kannst dich mit dem Investieren beschäftigen. Du kannst schon mit 25 Euro im Monat Investments starten, ne? Also das ist, sind so, da machen wir oft unbewusst uns so Ausreden,
Ja.
weil wir auch quasi die Möglichkeiten nicht kennen, weil wir die meisten von uns keine Finanzbildung haben. Aber dieses Thema Finanzen ist in den meisten Fällen eine Ausrede. Und auch da gibt es Statistiken zu, dass wenn nämlich die Frau deutlich mehr verdient als der Mann, würde man ja dann denken, ah ja, dann geht sie Vollzeit erwerbsarbeiten und er geht in
Ah,
Teilzeit.
ja.
Weil es ist ja immer das Argument, er verdient so viel, deswegen gehe ich in Teilzeit. Und es ist aber nicht so. Die Frauen
Ah, okay.
mit den höheren Gehältern gehen auch primär in Teilzeit. Und die haben dann auch, da gibt es so Interviews, wo sie gefragt wurden, ne? Und die sagen dann halt sowas wie, ja, mein Mann ist noch im Studium und ich verdiene schon voll. Ich halte ihm jetzt den Rücken frei, damit er seine Karriere aufbauen kann. Und deswegen gehe ich, obwohl ich einen guten Job habe und viel Geld habe, gehe ich in Teilzeit. Dann verdiene ich ja immer noch gut, weil ich habe ja so viel Geld. Und finanziere uns als Familie, damit er sich entwickeln kann. Das wird aber andersrum selten verargumentiert. Das heißt, dieses Thema Geld ist nicht geschlechterunspezifisch in der Argumentation in den meisten Fällen. Und das sich mal anzugucken, ist auch hilfreich, um mal so eigene Denkrahmen zu erweitern.
Ja, spannend. Ja. Es ist ja auch wirklich, was du gerade sagst, Denkrahmen erweitern. Vielleicht hast du, liebe Hörerin, schon von dem Thema Growth Mindset gehört. Wir sprechen, Kathi und ich, bei Glückszellen viel von der Selbstwirksamkeit, die ja auch ein Resilienzschlüssel ist. Also widerstandsfähige, stressresiliente Menschen wissen, dass sie es schaffen können und dass sie auch gerne mal einen Stein umdrehen und schauen, welche Lösung steckt dahinter vielleicht. Ja, also Lösungsorientierung auch. Also da, ich glaube auch, eine Tür, also die Türen zuzumachen und zu denken, das klappt nicht, bei mir eh nicht, mir hilft keiner, ist, glaube ich, zu hinterfragen, sage ich mal. Und wenn du gerade keine Kraft dafür hast, dann ist auch okay. Dann ist vielleicht erstmal wichtig, wieder neue Energie zu tanken. Und da, das ist meine Überleitung zu dem, wie mache ich das, wie strukturiere ich mich? Denn wir brauchen ja auch noch Zeit für mich, Caroline.
Ja.
Also wir brauchen ja auch Me-Times oder irgendeine kurze Zeit zwischendurch. Wie schaffen wir es jetzt, uns mit unserem Partner, mit der Partnerin oder ohne Partner, wie schaffen wir es, uns zu organisieren? Du hast gerade schon gesagt, gespoilert, To-Do-Listen magst du nicht so gern. Agiles Partnerboard. Genau, wie kommst du dazu, das zu behaupten?
Ja. Aus Erfahrung. Genau, ich war ja in der Anstellung Agile Coach, also komme aus dem Bereich New Work und agile Methoden und die wende ich auf den Familienalltag an und das ist eine super gute Lösung. Das heißt, wenn wir jetzt die Basis haben, dass wir einmal so eine Art Stundenplan von unserer Woche geschrieben haben und uns mal angucken, kommt das überhaupt hin? Kannst du schon die ersten Veränderungen machen und sagen, so hier erwerbsarbeite ich weniger, hier mache ich einen Tag mehr Homeoffice, hier lasse ich lieber die andere Mutter das Kind zum Sport fahren, hier kommt der Papa mal früher nach Hause und so weiter. Ne? Also da kann man schon Dinge machen und dann gibt es aber immer noch meistens zu viele To-Dos für das, was wir machen wollen und oder erledigen wollen. Und dann gibt es natürlich einmal die Stellschraube, Aufgaben grundsätzlich zu reduzieren. Und da ist zum Beispiel die Aufteilung in der Elternschaft eine Möglichkeit, weil dann reduziere ich meine To-Dos, indem jemand anderes das übernimmt. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, auch Dinge outzusourcen, also häufig zum Beispiel Putzkraft bezahlen oder eben Babysitting oder Ähnliches. Und dann gibt es immer noch To-Dos, die übrig bleiben. Und da empfehle ich, mit einem agilen Board zu arbeiten. Und dafür habe ich meine Kopf-frei-Methode, die erstmal für eine Person gedacht ist. Und wenn wir sie auf in der Partnerschaft anwenden, dann wird daraus das agile Partner-Board. Das Prinzip ist das gleiche. Das Prinzip lautet, wir sammeln alle To-Dos an einem Ort, also nicht im Kopf merken und auch nicht, ich habe ein To-Do im Outlook und ich habe ein To-Do auf dem Zettel und ich habe ein To-Do noch in einer digitalen Notiz oder so, weil das führt schon zur Verwirrung, dass ich mehrere Orte habe, wo ich To-Dos sammle, sondern ich sammle alle To-Dos und das tun wir gleich in der ersten Spalte von einem agilen Board. Also ein agiles Board ist das, was manche unter Kanban kennen oder Scrum ist auch ein Framework. Wenn du all das nicht gehört hast, stell dir das vor wie so Spalten nebeneinander. Also wirklich, du hast quasi wie so eine Tafel und da gibt es mehrere Spalten und ganz links haben wir unsere Sammelspalte und da sammeln wir erstmal alle To-Dos, die überhaupt da sind und da schreiben wir erstmal auch alles komplett ungefiltert auf. Ja, also wenn wir jetzt irgendwie denken, ah ja, Geburtstagsgeschenk für Paul besorgen, schreiben wir hin, Geburtstagsgeschenk Paul, so. Und wenn du einen Link geschickt kriegst von einer Freundin zum tollen Blogartikel, dann kopierst du den Link und schmeißt das da erstmal rein. Du kannst es digital oder analog machen. Jetzt bei dem Link-Beispiel geht es natürlich primär so rum, ne? Und dann geht es darum, in der Kopf-frei-Methode gibt es dann einen Workflow aus 5 Schritten, wie du sozusagen das To-Do einmal hinterfragst, ob du es tun möchtest oder nicht, wie du daraus konkrete To-Dos formulierst. Das macht nämlich auch einen Unterschied, ob da ein Stichwort steht oder ein Satz und wie du das formulierst. Und dann gibt es sozusagen eine Liste auf diesem Board, die dann To-Do heißt, also wirklich konkrete Aufgaben, die du gerne tun möchtest, die zu erledigen Spalte sozusagen. Und anhand der kannst du dann flexibel abarbeiten. Und der Riesenunterschied zu einer To-Do-Liste ist, dass du in einer Liste die Dinge aufschreibst, so wie sie dir im Kopf kommen. Und das, was oben steht, ist nicht unbedingt das, was die höchste Priorität hat. Und es ist nicht unbedingt so formuliert, dass du sofort weißt, was damit zu tun ist. Und wenn du dann eine To-Do-Liste nimmst, und meistens haben die Menschen nicht nur eine To-Do-Liste, sondern mehrere, dann musst du das erstmal wieder sortieren und priorisieren. Das heißt, wir brauchen unglaublich viel Zeit, um uns überhaupt erstmal zu organisieren. Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel mal eine halbe Stunde Zeit hast und dir denkst, ah, jetzt könnte ich mal was erledigen, verbringst du erstmal 20 Minuten damit, To-Dos zu sortieren. Und das ist halt nicht effizient. Und dadurch verlieren wir auch Zeit und auch unnütze Zeit. Also ich bin schon Fan davon, dass wenn wir Dinge abarbeiten, wir sehr effizient arbeiten. Ich bin jetzt nicht dafür, dass wir 24/7 immer nur effizient sind, weil wir sind natürlich keine Maschinen. Aber im Sinne von, okay, wenn ich mir jetzt eine halbe Stunde Zeit nehme, um etwas zu erledigen, finde ich, sollten wir die Zeit vor allem dafür nutzen, etwas zu erledigen und nicht, um die To-Dos hin und her zu malen und nochmal bunt zu unterstreichen und nochmal das zusammenzuführen und das zusammenzuführen. Ja. Und To-Do-Listen führen auch dazu, dass wir das Gefühl haben von, wir müssen das jetzt erledigen. Also das machen auch viele, dass sie dann sagen, okay, ich schreibe mir jetzt meine Top 3 To-Dos für heute auf und die will ich unbedingt erledigen. Und wenn du die wirklich so klein schneidest, dass du weißt, okay, auf jeden Fall 3 To-Dos, die schaffe ich heute, dann ist das sogar eine ziemlich coole Methode. Aber meistens stehen da ganze Projekte drauf, ja?
Ja,
da steht
dann total. Irgendwie
Fotobuch erstellen und
Flohmarkt vorbereiten.
Schreiben.
Ja.
Genau, so. Und das sind halt keine To-Dos, sondern es sind ganze Projekte und dann schaffen wir das nicht und dann fühlen wir uns schlecht abends, weil wir gesagt haben, oh, ich habe mir nur 3 Sachen vorgenommen und nicht mal die habe ich geschafft. Und da ist einfach schon das Tool To-Do-Liste verleitet ein dazu. Und beim agilen Board haben wir halt eher den Fokus auf, oh, das habe ich heute geschafft und nicht im Sinne von, das muss ich heute schaffen. Und wenn ich dann das nicht geschafft habe, dann fühle ich mich schlecht. Und genau, so habe ich mehrere Elemente in dieser Kopf-frei-Methode eingebaut. Das ist jetzt sozusagen nur ein Einblick, damit du eben Dinge, die du erledigen möchtest, für die du dich wirklich bewusst entschieden hast, effizient abarbeitest. Und das Ergebnis ist dann halt, dass du in dem Sinne mehr schaffst, aber weniger tust und weniger Zeit investierst, weil du quasi mit Sinn und Verstand deine Zeit nutzt, deine Zeit im Blick hast und dadurch dann automatisch mehr Zeitfenster entstehen, zum Beispiel für Me-Time. Das musst du natürlich dann auch rein priorisieren und nicht sagen, okay, jetzt schaffe ich noch mehr, sondern einfach sagen, okay, ich habe jetzt meine halbe Stunde To-Dos abgearbeitet oder vielleicht auch 3 Stunden oder wie auch immer. Und in der Stunde hole ich die Kinder ab und jetzt nehme ich mir mein Buch und meinen Tee und setze mich auf die Terrasse und lese einfach mal eine halbe Stunde.
Ja, voll cool. Und da, also mega Tipps, ich kann das alles unterstreichen. Ich habe früher meine To-Do-Listen gehabt und habe dann angefangen, wenn das Kind geschlafen hat, das Erste zu machen. Ja, und dann habe ich auch in der Arbeit gearbeitet, obwohl ich agile Methoden, agiles Mindset unterrichtet habe. Also, auf jeden Fall habe ich dann das Erste angefangen. Und war halt mega frustriert, dass ich noch nicht mal ansatzweise fertig war, als mein Kind wieder wach war.
Ja.
Also ich kann das so unterstreichen. Und dann kommt dieses Gefühl, was ich anfangs beschrieben hatte, ich liege im Bett abends und fühle mich total unzureichend. Ja, dass ich fühle mich, als wenn ich nichts geschafft habe. Und da war auch das Thema, dass ich die ganze Zeit, dann kam mein Kind, ich habe das Kind hochgenommen und habe mir die ganze Zeit gesagt, Mist, ich habe es nicht geschafft, ich habe es nicht geschafft. Ich war nicht bei meinem Kind. Ja, ich habe mir gedacht, oh, ich hätte ja auch da sein können und gesagt, oh, du bist wieder wach, ach schön. Und mich erfüllt fühlen können, dadurch, dass ich vielleicht eine 5-Minuten-Aufgabe geschafft habe.
Deswegen heißt die Methode ja kopffrei, ne? Mhm. Weil du sozusagen den Kopf frei bekommst, weil du die To-Dos nicht mehr im Kopf hast und du auch, wenn du deine Zeit im Blick hast, hast du auch immer nicht dieses Gefühl von, oh Gott, wann soll ich das noch schaffen? Sondern du weißt einfach ganz genau, ah ja, morgen habe ich wieder eine Stunde Timebox und da schaffe ich das auf jeden Fall. Und dann ist es viel einfacher, mit deinem Kind jetzt im Moment zu sein. Wir haben trotzdem noch Gedanken, die reinhuschen, aber es ist, der Druck ist weg, weil du genau weißt, du hast so eine innere Ruhe von, da habe ich eine Timebox und da schaffe ich es, ne?
Ja, total.
Und dann hast du den Kopf frei und ich habe wirklich Teilnehmerinnen, die haben die Kopf-frei-Methode im Online-Kurs erlernt und haben dann mir rückmeldet, dass sie schon nach 4 Wochen Anwendung der Methode wieder durchschlafen konnten, obwohl die seit 4 Jahren hatte sie Schlafstörung, weil sie nachts immer wach geworden ist und an irgendwelche To-Dos gedacht hat. Und dann dachte ich, wie krass.
Irre. Echt. Ja, Wahnsinn. Ich kann das nur unterschreiben. Also ich habe das Gefühl auch, dass ich heute so organisiert bin, dass ich zufrieden aufhört zu arbeiten und auch wenn ich gestört bin, das war früher übrigens auch noch der Unterschied bei mir, dass ich dann total missmutig war und anstatt eine Lösung zu suchen, noch meinen Mann angemeckert habe.
Ja.
Und heute denke ich mir, oh, jetzt habe ich es nicht geschafft, ich musste meinen Sohn früher abholen, aber ich habe noch ungefähr 1/2 Stunde Arbeit. Das kann man ja auch dann, wenn man das so macht, wie du sagst, viel besser einschätzen. Ja? Und dann habe ich halt gesagt, du, Martin, hast du heute Abend noch mal die Möglichkeit, vielleicht 1/2 Stunde später radeln zu gehen oder was weiß ich, ein Meeting zu verschieben und ich schiebe noch mal 1/2 Stunde ein. Und es ist ja meistens machbar, wenn man dann Lösungen angeht, ja, und nicht sich. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich habe es abgeschossen. Aber ich möchte jetzt auch noch mal zu einem Punkt kommen, der ja auch immer wieder passiert, weil sind wir mal ehrlich, es läuft nicht immer idealtypisch und es kann ja auch, nehme ich mal an, mit deiner Methode passieren, dass es nicht so ist, wie man sich es vorstellt. Du hast in unserem Live-Meeting so eine Situation beschrieben, die ich so geil fand. Du hast gesagt, dass du deine Me-Time, es ging um die Me-Time, einbaust und zwar egal was ist. Also du hast gesagt, du machst es nach dem Mittagessen immer und da können die Fischstäbchen noch auf dem Tisch kleben. Und du machst dir trotzdem deinen Kaffee, weil du weißt, die Kinder sind da beschäftigt. Und du weißt, wenn du jetzt aufräumen würdest und den Tisch sauber putzen würdest, würde der Erste schon wieder ankommen.
Genau, so ist es, ja. Das heißt, ich habe quasi auch wieder das auch wieder Prioritätensetzung durch Selbstreflexion und Beobachten meines Alltags, weil ich mag es gerne ordentlich und es ist mit 3 Kindern mitunter doch eine Herausforderung. Und deswegen habe ich da, genau, deswegen habe ich da nach Lösungen gesucht. Und die Lösung ist eben für mich in diesem Moment, dass ich nach Mittagessen mir einfach, ich nenne das immer meinen bewussten Kaffee mache. Das sind also 10 Minuten Kaffee trinken ohne Handy und ohne To-Dos und ohne Aufräumen. Und im Idealfall tatsächlich auch ohne Kinder. Die Jüngste ist ja jetzt 4, jetzt klappt das ganz gut. In den letzten Jahren war aber oft das jüngste Kind dann einfach dabei noch. So, weil
Ja.
dass die dann Mittagsschlaf gemacht hat, hat meistens dann irgendwie auch nicht gepasst, so wie das Leben halt dann spielt. Und es ist halt genau so. Also wir essen und die Kinder stehen auf und die nehmen sich ihre Pause. Oft nehmen sie dann auch Medien. Und ich mache mir den Kaffee und ich sitze da und trinke den Kaffee und ich räume noch nicht den Tisch ab. Und im Sommer gehe ich dann auf die Terrasse, dann muss ich auch die Fischstäbchen nicht sehen. Oder ich sitze halt zwischen mit den Fischstäbchen. Und für mich ist das eine total gute Lösung, weil ich dann sozusagen danach anfange aufzuräumen. Ich hatte meinen kurzen Break. Was mir da aber auch ganz wichtig zu sagen ist, wenn du mega gehasselt durch deinen Tag geht, dann helfen dir die 10 Minuten halt auch nicht, ne?
Ja.
Also es ist schon eine Summe von vielen kleinen Elementen, die ich mir eingebaut habe. Und viele meiner Kundinnen übernehmen diese bewusste Kaffeepause. Es klappt bei denen auch gut. Aber es kann einfach auch sein, dass es nicht deine Methode ist und es für dich vielleicht viel klüger ist, eine halbe Stunde, bevor du die Kinder abholst, Yoga zu machen oder was auch immer.
Ja.
Es geht halt vor allem darum, so ein bisschen von diesen, ich muss jetzt erst aufräumen, ich muss jetzt erst die Kinder versorgen, ich muss jetzt erst die Wäsche anmachen und dann kann ich mich entspannen, weil das wird, in den seltensten Fällen wird es klappen und funktionieren, sondern einfach zu sagen, okay, mir ist wichtig, so Breaks einzubauen und durchzuatmen und die haben eine höhere Priorität, anstatt den Tisch abzuräumen. Und als die Jüngste, noch kleiner war und wir haben sie die ersten 2 Jahre beide zusammen, also mein Mann und ich, zu Hause betreut, ist es so oft vorgekommen, dass wir dann tatsächlich den Mittagessenstisch um 17 Uhr immer noch nicht abgeräumt hatten, ne? Und das fand ich auch nicht cool, aber es war sozusagen trotzdem die geringere Priorität im Vergleich dazu, meinen Energiehaushalt auf einem gewissen Level zu halten.
Schön. Ja, das ist toll, dass du das sagst, ja. Wir haben jetzt auf ja, aufgrund auch deiner Fischstäbchengeschichte eine Challenge gestartet gestern. Und zwar haben wir die Challenge, weil es ist ja auch so, ich meine, wir machen bei Glücksheldin ja auch diese Themen, wie du es mental, organisatorisch und körperlich schaffst, weniger Stress zu empfinden und mehr innere Stärke aufzubauen. Haben wir auch immer das Thema, wie setzen wir das konkret um, ja? Und nur durch kognitive Reflexion ist es schwierig und darum haben wir eine Challenge gestartet. Die Challenge heißt Ruhe im Chaos. Und da hat wirklich gestern jede Teilnehmerin, glaube ich, bis auf zwei oder so, es sind gerade 80 in unserer Community gepostet, es war Wahnsinn, was sie für Herausforderungen und chaotische Momente hat und wie sie trotzdem dann daran gedacht hat, etwas für sich in Ruhe zu tun. Bei der einen war das kurz eine Atempause. Bei der anderen war das in Ruhe ein Stück Kuchen achtsam essen. Bei der nächsten war es eine Meditation im Auto, während das Kind kurz geschlafen hat. Also es waren unendlich viele Momente, aber es geht ja immer wieder darum, mal auf, also diese Autobahn zu bauen, sagen wir immer, und die neue Routine ins Leben zu bringen. Irgendwann müssen wir anfangen, da zu sitzen, neben den, Entschuldigung, wenn ich schon wieder sage, aber angeklebten Fischstäbchen zu sitzen. Wir müssen es irgendwann starten und probieren, sonst, glaube ich, wird es schwieriger.
Ja, und also ich liebe das, dass ihr das als Challenge gemacht habt, weil es hilft so sehr, eben einfach auch zu sagen, so, ja, und dann ist halt der Tisch nicht abgeräumt. Und dann,
Ja,
ne, bei
das
uns
Aushalten,
ist
ne?
dieses, ja, und einfach auch aufzuzeigen, es läuft halt nicht so, wie wir uns das im Bilderbuch vorstellen. Und ich finde eben auch wichtig, immer alle Komponenten zu betrachten. Ne? Es gibt so viele, die sagen, ja, lass doch mal 5 Grad sein und du machst dir den Stress alles selber und so. Und ja, das stimmt ein Stück weit. Ne? Also viele von uns machen sich den Stress selber. Und
Ja.
gleichzeitig heißt es aber nicht, dass du jetzt nur durch, ah, ich lass mal 5 Grad sein, deinen Stress loswirst, sondern indem du To-Dos reduzierst, indem du sie managst, indem du Blick auf deine Zeit bekommst,
Total.
kannst du eben dann auch viel leichter sagen, ja, okay, ich sitze jetzt hier und trinke meinen Kaffee, weil du weißt halt, okay, bis 18 nur ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ich den Tisch trotzdem abräumen kann. Ne?
Total, ja.
Oder es fängt eben an, dass wir in der Familie Dinge anders aufteilen. Meine Großen sind 10 und 12, die können auch mal ihren Teller selber wegräumen. Ne? Also das heißt, es führt dann auch zu so Erziehungsthemen. Deswegen finde ich immer ganz wichtig, so die Fäden zu allen Bereichen
Total.
auch zu
Ja,
ziehen.
ja.
Und dann ja, kommst du zwar trotzdem zu dem Schluss, dass wir uns den meisten Stress selber machen, aber du hast auch einfach konkrete, handhabbare Tools, die du einfach sofort einsetzen kannst. Und da geht es auch nicht darum, dann alles auf einmal zu machen, sondern immer eine Sache nach dem anderen zu etablieren. Und dann stehst du halt in ein paar Monaten und Jahren ganz woanders.
Ja, da sind wir wieder beim Thema, oder? Gerade Verantwortung wieder abgeben auch an die
Ja.
Kinder und nicht alles unter einen Hut zu bringen. Ja,
Genau.
du musst vielleicht, ich weiß nicht, je nachdem, wie alt deine Kinder sind, gar nicht mehr alles unter einen Hut bringen. Caroline, jetzt sind bestimmt alle total wild auf deine Kopf-frei-Methode. Ich jedenfalls schon. Also ich bin davon 100% überzeugt, dass dieses agile Board, dass diese agilen Methoden, also agil, da geht es ja in unvorhersehbaren Zeiten, immer wieder nachzujustieren und Pläne auch wieder agil, also spontan zu verändern, abzuändern. Wo sollte das funktionieren, wenn nicht bei uns als Mütter? Also ich finde es mega passend. Und wie können unsere Hörerinnen dich jetzt finden und die Kopf-frei-Methode finden und deine anderen Dinge?
Ja, die Kopf-frei-Methode, dazu gibt es ab dem 28.08.24 mein Buch, die Kopf-frei-Methode, mehr schaffen, weniger tun, im Kösel Verlag. Und das kann man jetzt schon vorbestellen. Da kannst du den Link einfach unter die Shownotes packen. Und es wird dazu übrigens auch eine Online-Lesung geben, die alle das Buch haben. Also am
Cool.
besten folgst du mir auch parallel auf Instagram unter @carolin_von_mama_konzept. Da werde ich sozusagen dann die Eintragung für die, die das Buch sich bestellt oder gekauft haben, auch veröffentlichen. Das heißt, Instagram ist einer meiner Hauptkanäle, mein Finde dein Mama Konzept Podcast ist einer meiner Hauptkanäle und natürlich habe ich auch eine Website unter carolinhabekost.de. Und genau, komm einfach vorbei, hol dir das Buch, da ist die komplette Methode drin.
Cool.
Und es ist natürlich auch im, ich sag mal, im New Work Style gemacht. Also ich habe ein paar Sketchnotes gemalt, die sind da drinne.
Cool.
Wir haben cool auch so mit so Boxen und Infos und so gearbeitet. Und es gibt auch einen QR-Code, wo du dir ein paar Videos angucken kannst, wo ich die Methode auch nochmal im Schnelldurchlauf erkläre. Also das ist echt ein mega guter Einstieg für dich.
Ja, denke ich mir. Ich freue mich riesig. Also du hast jetzt für unsere Hörerin gesprochen.
Aber du darfst es auch
Ich
lesen
fühle
und
mich
angucken.
angesprochen. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Ich finde es total cool. Und ich kann auch nur noch mal sagen, nimm dir dafür Zeit, das zu machen. Denn wir denken ja immer, ach, es läuft schon irgendwie. Ich kann jetzt nicht noch ein Buch lesen oder noch was lernen. Und ich bin ja immer die, die sagt, lies nicht so viele Bücher, nicht so viele Erziehungsratgeber. Aber das kann ich 100% empfehlen, weil es dir so viel erleichtern wird und so viel den Kopf frei machen wird. Und ich
Ja,
werde
und ich
es
sag immer,
probieren.
wenn du der Typ bist, der auf dem Klo auf dem Handy scrollt, dann leg das Handy zur Seite und lies ein Buch.
Ja, total. Also das ist okay, ja. Bei mir ist es geht ja immer nur darum, wie werden die Mütter, also die mir sehr nahe stehen, einfach unsere Teilnehmerinnen, du liebe Hörerin, wie wirst du negativ beeinflusst durch so viel Vergleich mit dem Außen? Also darum geht es mir. Und viele Bücher bringen uns in den Vergleich und wir fühlen uns danach unzureichend und zu länglich und schlecht, und das finde ich blöd. Und ich liebe Bücher, die dahingehen, dass wir uns befähigt fühlen, Lösungen zu suchen und es anzupacken. Und ich glaube, dein Buch ist
Ja.
so eins.
Und in dem Buch findest du auch so ein paar Fails, die ich hatte und warum ich jetzt anders agiere. Sind
Cool.
schon sehr ehrliche Einblicke
Meine
drinne.
letzte Frage ist nämlich genau dahingehend, Caroline. Was im Nachhinein kannst du unseren Hörerinnen empfehlen? Was hättest du im Nachhinein, das würdest du anders denken, anders machen? Welche eine Sache wirst du jetzt noch unseren Hörerinnen mitgeben, die du jetzt, wenn du noch mal neue Kinder kriegen würdest, anders machen würdest, von vornherein?
Ja, ich würde von vornherein die Elternzeit anders aufteilen,
Ja.
tatsächlich. Und wir haben das auch quasi von zu jedem Kind hin mehr so gemacht. Und ich würde es bei einem theoretischen weiteren Kind noch mehr machen.
Ah.
Genau, also wir sind happy mit drei Kindern, aber so von der Grundidee her.
Ja.
Weil allein dieses, ich gehe in ein Jahr oder beim ersten Kind hatte ich sogar 2 Jahre Elternzeit eingereicht und er kümmert sich um das Thema Einkommen. Dann bist du so in diesem Fahrwasser drin, von dem wir gesprochen haben. Und es ist, du kannst da rauskommen, aber es ist so viel Arbeit, da wieder rauszukommen. Und es ist viel leichter, von vornherein es anders aufzuteilen. Und nein, ich würde nicht nach 8 Wochen wieder Vollzeit erwerbstätig sein wollen, so. Aber ich würde es auf jeden Fall so aufteilen, dass mein Mann auch Elternzeit hat, auch mehr als die 2 Monate. Und auch von der Zuhauseorganisation es nicht so machen, dass wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, nichts sonst mehr zu tun hat, außer vielleicht mal mit dem Kinderwagen zu schieben, sondern dass er in diese ganzen Abläufe von Kind wickeln, füttern, pflegen, genauso reinkommt und vor allem diese Intimmomente, also baden und wickeln, weil das ist ja auch mal so ein Argument, ich stille ja, wie soll er denn da Nähe aufbauen? Du baust ja nicht nur Nähe auf durch Stillen, sondern gerade durch diese ganzen Intimmomente. Und da würde ich gucken, dass er es primär macht, vor allem wenn er zu Hause ist, damit diese Bindung auch zum Kind und dieses Einarbeiten in das Thema Elternteil sein viel leichter ist, weil dann hast du ganz viele Themen, hast du dann nicht, ne? Weil das passiert ja auch viel nach einem Jahr, geht sie dann wieder Teilzeit erwerbsarbeiten, er nimmt die Elternzeit, aber letztendlich renoviert er dann das Haus oder macht den Garten. Und passt dann sozusagen wie so ein Babysitter auf das Kind auf, während sie irgendwie 4-5 Stunden am Tag Erwerbsarbeiten ist. Das ist halt eine ganz andere Elternzeit, als wenn du ein Jahr lang dein Kind voll allein betreust.
Ja. Liebe Caroline, es war ein langes Gespräch und so viele Tipps, so viel Inspiration. Tausend Dank und ich freue mich riesig, wenn du bald wieder in unser Glückselend-Programm kommst.
Ja, super gerne und vielen Dank.
Danke, Caroline. Es war mir wieder ein Fest. Ich liebe unsere gemeinsamen Podcast-Episoden. Und ja, vielleicht hast du auch einiges mitgenommen. Und jetzt kann ich dir nur noch sagen, hol dir das Webinar Gelassene Mama glückliche Familie auf glücksheldin.de unter gratis. Noch bis 10. September verfügbar. Und dann, ja, wünsche ich dir jetzt noch eine schöne, gelassene Zeit mit deinen Kindern. Egal, ob es gerade morgens, mittags, abends ist. Wir hören uns ganz bald wieder hier im Glückselden-Podcast. Deine Olivia.